sich ja auch ganz Verschiedenes anwenden. Das ist hier, das beschreibt eigentlich den, das beschreibt nicht vorstellende ursprüngliche Weisheit. Ja, wie die auftritt.
Also ohne Sichtweise einfach so.
Ja, und das kann man hier mit dem Himmel, das kann man ja wunderbar auch auf diese Svatantrika oder Yamaka anwenden. Das ist alles so wie, wie Raum durchdringen. Nichts. Also dass die Dinge so ohne Fixpunkt erscheinen. Aber der Raum, ein Beispiel vom Raum ist gleichzeitig auch in Prasangika Madhyamaka genauso gültig, weil Raum hat keinen Bezugspunkt, kein oben, kein unten. Das ist jenseits aller Konzepte. Kann man wahrscheinlich genauso gut anwenden, denn wo keine Dualität, dualen Erscheinungen auftauchen, dann ist eigentlich genauso eine Offenheit da. Es gibt keinen dualistischen Bezugspunkt mehr.
Also das heißt, dass dann auch, dass da kein dualer Erscheinung mehr auftaucht.
Ja, es gibt keinen Fixpunkt mehr.
Da heißt es dann, dass überhaupt keine Erscheinungen auftauchen, weil ja alle Erscheinungen, duale Erscheinungen sind, sozusagen, wenn es mir nicht stimmt. So nicht das dann rein. Das heißt eigentlich dann, dass gar keine Erscheinungen mehr auftauchen, mehr, weil die alle Erscheinungen nur eins.
Nee, es geht nicht darum, ein Vakuum zu erzeugen, sondern sagen, jetzt, ob das hier so ein Riesenstaubsauger wäre. Ne? Alles wegsaugt. Ne? Das gibt es immer so schön in diesem einen, bisschen in dem Yellow Submarine von den Beatles, der hat nochmal so einen Film gemacht. Da kam doch auch so ein, irgendwo so ein Staubsauger, der so ein Tier, was alles wegsaugt. Ne? Nee, so ist es nicht, ne? Sondern. Das geht immer, muss man sich wieder so von vorne immer klar machen, ne? Darum, ja unsere Welt, so wie wir hier sind, erstmal zu erklären, als das, was der Anschein ist und dann, was dann Wirklichkeit sein muss. Ne? Und jetzt geht es darum, wie kann man jetzt diese Täuschung, in der wir die Dinge anders erleben, als sie eigentlich sind, wie kann man die beseitigen? Ne? Und dann braucht es dazu diese ursprüngliche Weisheit, die eben frei von Vorstellung ist. Wie erlebt diese ursprüngliche Weisheit jetzt diese Wirklichkeit oder den Anschein? Und das wird damit praktisch beschrieben. Ein Traumbeispiel kannst du es ja immer am besten deutlich machen. Es geht nicht darum, irgendetwas zu beseitigen, außer uns zu täuschen. Warum es den überhaupt noch gibt, ja. Da hat nämlich gerade Wimbledon hier noch was zu gesagt. Ne? Ich sagte, dass hier. Das sind hier an der Stelle sozusagen zwei verschiedene Aspekte von derselben Sache. Es gibt in gewisser Weise gibt es für den Anfänger einen Unterschied zwischen Meditation und Nachmeditation. Bis zu einer bestimmten Stelle. Und er sprach dann davon, dass im Vajrayana dann im Rahmen der Übung oder des Trainings, das verbunden ist mit der dritten Art von Vajrayana Einweihung, nämlich der Wissenseinweihung, wenn man das nennen will, Jnana-Vajna Einweihung, dass dann eben alles als als große Freude gesehen wird. Dann ist unterschiedlich alles Freude und Leerheit. Und dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Meditation und Nachmeditation, weil alles vom gleichen Geschmack hat. Das hat er da an der Stelle immer gerade erwähnt und hat es früher auch schon in anderen Zusammenhängen gesagt, dass eben diese Unterschiedsteilung zwischen Meditation und Nachmeditation, das ist so etwas, was man als Anfänger hat. Es geht bis zu einem bestimmten Punkt, irgendwann gibt es diesen Unterschied eigentlich nicht mehr. Es ist egal, wie immer eigentlich das Ruhen in der Wirklichkeit oder in der Natur von Bewusstsein. Könnt ihr mir das hier auch so vorstellen, dass dies hier auch zwei Aspekte von das hat. Das muss nicht als Gegensatz der Heilige gemeint sein. Hier im Wurzeltext steht sowieso ja nichts von Meditation drin, sondern Lipam legt das so aus, ob das eine eben mehr in der Meditation und das andere in der Nachmeditation ist. Aber hier, okay, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem hier, vielleicht könnt ihr noch was. Ach ja, steht so, ne? Nyan die Nipar Sungduk du Chipa Tartuki Sandi die Sardung Ting. In Jintu Pakta Satan Chantrava Naklanti Nakamite, Yeshe, Dila, Dipakai, Yang, Junke, Sapisir. Ja, genau, da steht es ja doch. Ne? Das ist nämlich die Unterscheidung zwischen dem ausgeglichenen Ruhen, was man hier, also wird das ja gesehen, ne? Meditation ist ja etwas, was durchgängig anwendbar ist, der Ausdruck. Ne? Deswegen wird das hier als das ausgeglichene Ruhen bezeichnet. Und das andere ist dann, was nachkommt, die Nachwirkung davon. Und die Unterscheidung, wenn diese beiden zusammen auftreten, wenn die völlig unterschiedslos sind, dann ist das in der letztendlichen Einheit nur auf der Stufe von Buddha möglich. Also für einen Buddha gibt es keinen Unterschied mehr zwischen dem Ruhen und der Nachwirkung davon. Trotzdem heißt es hier, obwohl das so ist, gibt es einen ähnlichen Zustand, wo also diese Unterscheidung zwischen dem Ruhen der Meditation und den Nachwirkungen praktisch auch nicht mehr da ist, was zwar nicht die letztendliche ist, aber doch eine dem ähnliche, gibt es auf den Stufen der Bodhisattvas, also für diejenigen, die Wirklichkeit direkt gesehen haben, einmal. Und dann gibt es das auch für diejenigen, die in deren Bewusstseinsstrom die sogenannte Beispielsweisheit, beispielhafte Weisheit des Tantrayana entstanden ist.
Ja, und diese auch.
Für die ist dann auch ein praktisch so ein Zustand, das ist nämlich genau das, was ich eben da gesagt habe, ne? Dass nämlich dann, das hängt mit der dritten Einweihung zusammen, dass dann die alle Dinge als große Freude gesehen, als Freude und Leerheit. Und dann gibt es in dem Sinne dann auch keinen so nennenswerten Unterschied mehr. Und das ist der Fall aufgrund besonderer, tiefgründiger oder tiefsinniger geschickter Mittel. Kann also ein Zustand, eine Art von Training, sagen wir mal, stattfinden, wo kein besonderer Unterschied mehr zwischen einem Ruhen und einer Nachwirkung von diesem Ruhen vorhanden ist.
Da hast du mal den Bodhisattva gesagt, weil da ist immer eine Frage, die ich schon länger habe. Und zwar der Unterschied zwischen so einem Buddha-Shakyamuni und dem Buddha, der praktisch das erlangt hat, so die Buddhaschaft sozusagen, mit den Vajrayana-Methoden. Und was da schon ein Unterschied ist, oder wie ich es sage. Und ist das praktisch das, sozusagen, Das ist eigentlich das ist, aber dass man ein gewisser Unterschied sozusagen da ist. Also das ist eigentlich schon so eine Art Buddha-Zustand ist, aber man gibt ja da Bezeichnungen dazu.
Nee, das wüsste ich jetzt nicht. Also da kann ich jetzt auch nicht genau daran erinnern. Eigentlich müsste der Buddha-Zustand ist Buddha-Zustand in gewisser Weise. Ne? Kann mich jetzt aber nicht mehr an diesen.
Das ist vielleicht dann was anderes, kann man bezeichnen, aber das ist auch gar nicht so ein Fakten.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, aber hier geht es auch nicht darum, dass jemand den Zustand von Buddha erlangt, sondern es geht darum zu sagen, dass die letztendliche Einheit von dieser beiden Zustände, zwischen ne, ruhende Meditation und der Nachwirkung davon, dass die natürlich nur erreicht wird beim Zustand von Buddha. Ne? Aber einen ähnlichen, was ein gewisser Weise ähnlichen Zustand in der, noch auf dem Weg des Lernens oder Trainings, ne, ist schon für Bodhisattvas da und für solche, die eben im Rahmen des Vajrayana diese Beispielweisheit erzeugt haben, ihr Bewusstsein, für die nämlich dann alles als große Freude und Leerheit sehen, dann ist dann auch kein so großer Unterschied mehr da. Also ein gewisser Unterschied muss wohl doch noch da sein, sonst wäre es ja schon wie der Buddha, aber es ist in gewisser Weise ähnlich, weil geschickte Mittel angewendet werden. Wofür Vajrayana berühmt ist. Toll, die Durch diese Darstellung hier, ne, dass also einmal wie diese Weisheit in sich ruht, oder wie die Dharmata, Natur von Erscheinung in sich ruht, wie er einerseits ohne Erscheinen ist und andererseits wieder mit Erscheinen ist. Durch diese drei Aspekte wird etwas sehr Wichtiges gezeigt. Es wird nämlich einmal gezeigt, wie in der letztendlichen Verwirklichung für Buddha die Weisheit, die Allwissenheit, können wir auch sagen, ne? Die alleswissende Weisheit, die die Dinge sieht, wie sie sind, und dann, wie sie es sieht in ihrer Vielfalt, wie diese beiden nicht im Widerspruch stehen. Und wie außerdem auf dem Weg des Trainings dann noch die Zustände von dem Ruhen in der Meditation dass Erscheinungen auftauchen und trotzdem in der gewissen Weise auch nichts erscheinen, wie das auch nicht im Widerspruch steht. Diese Sache ist hier, dieser entscheidende Kernpunkt, sagt er, ist außerordentlich wichtig zu kennen, ganz wichtig zu verstehen, und er sagt, deshalb habe ich es hier ein klein bisschen ausführlicher erklärt. Ja, also das ist ja eigentlich das, wir haben uns ja so praktisch ja auch gemeinsam so erlebt, ne, dass wir das zunächst eben schwierig fanden, was da jetzt eigentlich erscheint, etwas und auch wieder nicht. Ne. Dieser Punkt, das für die ursprüngliche Weisheit, welche die Natur von Erscheinung sieht, einerseits da die Welt nicht erscheint, wie wir sie normalerweise sehen, andererseits trotzdem diese Erscheinung ungehindert auftauchen. Und das wird hier von den beiden Seiten her dargestellt. Und das ist ganz wichtig, dass die nicht im Widerspruch stehen. Ja. Genau. Für diese nicht vorstellende, gedankenfreie Weisheit, die entsteht in der Entwicklung eines Individuums. Wir haben ja vorher die Schritte, die vier Stufen betrachtet, wie es entsteht. Für die erscheint die duale Welt einerseits nicht in diesen in sechs Punkten, und andererseits, was erscheint, ist in Meditation zum Beispiel frei wie geordneter Raum, und zum anderen Dinge sowie Illusion. Widerspricht sich also überhaupt nicht, dass etwas erscheint. Trotzdem von in der Natur erkannt, nicht mehr so ist, wie es vorher erlebt wurde.
Auf der Seite ist 35 und dann geht es weiter um die Ecke rum. 36 oben.
Ah ja.
Ja, 37. Und dann kommt es alles rein nach.
Hier oben.
38 oben. Ja, das ist aber ganz schwierig. Das sind so ausgedrückt gedrängte Telegramme, also erleuchtete Telegramme, also das ist ganz schwierig. So, wo, bis wohin haben wir uns jetzt transformiert? Ach, ja. Bis dass wir wussten, was die Merkmale, Kennzeichen von nicht vorstellender ursprünglicher Weisheit sind. Ja, jetzt kommen wir zu dem Nutzen von der ganzen Sache, nicht? Das war... Also Nummer 5, der fünfte Aspekt von der Erklärung dessen, was die Basis der Transformation ist, nämlich dieser ursprünglichen nicht vorstellenden Weisheit. Und den Nutzen davon sollte man kennen hier unter 4 Aspekten. Das Vers 35. Einmal, dass Dharmakaya in Vollständigkeit erlangt wird. Und dann zweitens wird erlangt werden die unübertreffbare Freude. Und dann wird als viertes die Meisterschaft über Erkennen oder Sicht, das kommt ja zu schwach, die Schau der Wirklichkeit erlangt. Und fünftens die Meisterschaft darin zu lehren. Richard, greifst du mal über dich an diesem weißes Viereck da? Bisschen. Drückst du mal drauf.
Okay.
Ja, oh mein. Also Punkt 5 ist der Nutzen der ursprünglichen Weisheit zu erkennen. Und man nähert sich an das Verständnis dieses Nutzens an in 4 Aspekten. Der erste ist den Dharmakaya zu erlangen in Vollständigkeit. Und das heißt, dass man durch diese vorstellungsfreie, ursprüngliche Bewusstheit von den beiden Arten von Bewusstseinstrübungen frei wird und diese Transformation erlangt, die eben frei von diesen beiden Bewusstseinstrübungen ist. Und das ist gleichbedeutend damit, den letztendlichen, also den Zustand am Ende des Weges, über den es nicht mehr hinausgeht, den letztendlichen Dhammakaya vollständig erlangt zu haben. Dhammakaya, das kann man auch übersetzen als Körper der Qualitäten. Das umfasst eigentlich am besten Qualitäten im Sinne von Buddha-Qualitäten. Das ist also der Bereich, in dem diese Qualitäten potenziell alle vorhanden sind. Nicht manifest, aber in dem sie alle da sind. Nicht für uns sichtbar, aber sie sind, also wo alles drin ist, ein Dhammakaya, Körper der Qualitäten, der wird vollständig erlangt. In welcher Weise? Nämlich, dass die Transformation, die vollständige Transformation stattgefunden hat, durch das Freiwerden von den beiden Arten von Geistestrübung. Wobei die beiden Arten von Geistestrübung eben darunter versteht man immer, wenn man es in zwei aufteilt, ne, dann ist das eine immer die Art von Geistestrübung, welche unsere Leidenschaften oder Geistesstörungen sind. Ne, also wie Ärger, Dummheit und Stolz und Neid und Hass und Gier und so weiter. Das sind diese normalen Geistesstörungen, die man als 3 oder 5 oder sich wie aufteilen kann. Ne. Weiter aufteilen bis hin zu 84.000, dann heißt es ja, dass der Buddha 84.000 Belehrungen gegeben hat, insgesamt in diesen aller Gegenmittel gegen 84.000 Arten von Geistesstörungen. Und wenn man zusammenfasst, sind sie halt Gier, Hass und Dummheit. Und das ist also die eine Art von Geistestrübung, welche Klesha oder Geistesstörung ist. Und die zweite Art von Geistestrübung ist die, welche uns die Sicht trübt auf die Schau der Wirklichkeit in allen Phänomenen, das heißt die in Allwissenheit verhindert, sozusagen eine erkenntnisbezogene Geistestrübung. Von diesen beiden Arten von Trübung oder Verschleierung spricht man. Und dann diese beiden Geistestrübungen werden entfernt durch das Auftreten von ursprünglicher Weisheit, welche selber frei von Gedanken und Vorstellungen ist. Und deswegen ist dann am Ende dadurch, also als dann, wenn das völlig herangereift ist, wenn diese ursprüngliche Weisheit vollständig manifest geworden ist, dann ist auch gleichzeitig die Transformation vollendet. Und dann, was hat man davon? Eine Dhammakaya. Dhammakaya ist gleich Buddha. Wem das noch nicht reicht, bekommt er noch ein zweiter. Punkt. Nämlich die unübertreffbare Freude oder Wonne wird erreicht hier. Jurshing Nis Mitenpa. Jurshing Mitenpa Sakti Deva Bakshakti Deni Kumbu Sakta Medi Pujur Mitenpa. Ja, und das ist die Art von Freude, die hinausgeht, die darüber hinausgegangen ist, bloß eine normale Freude zu sein, wie wir sie kennen, nämlich eine, die sich verändert, die sich ständig, die nicht bleibt, ne, die unbeständig ist, die man nicht halten kann, die sich ständig verändert und die fehlerhaft ist. Ne, die hat verschiedene Nachteile und Fehler, nämlich, dass sie mit dualistischer Wahrnehmung verbunden ist, dass sie mit Geistesstörungen vermischt ist und mit Gedanken und Anhaften an einem Ich, der Vorstellung von Ich vermischt ist und so weiter. Diese Art von Freude, die gemeinsam mit die oder als die als als ein gewohnter, praktisch ein manifestes Gewohnheitsmuster auftritt, von dualistischer Wahrnehmung. Das ist die unbeständige, die unvollkommene Freude. Und darüber hinausgegangen wird hier jetzt an dieser Stelle Kraft der nicht vorstellenden ursprünglichen Weisheit, die nicht mehr zu überbietende Freude oder Wonne, die große Wonne erlangt, welche nicht mehr, welche fehlerfrei ist, makellos, beständig, unwandelbar. Das wird erlangt.
Ja. Und dann andere Aspekte davon, das sind, ich meine, letztlich sind diese alle eigentlich synonym, denn Dharmakaya ist ja schon Buddha, ne? Buddha ist der eigentliche Buddha ist Dharmakaya. Und da ist natürlich alles schon drin angelegt. Und diese unübertreffbare große Freude ist eigentlich dann auch der Buddha-Zustand. Und dann alles andere sind jetzt auch nur noch, sind davon verschiedene Aspekte. Es ist aber wichtig zu wissen, in welcher Weise sich das halt äußert. Dann die Nummer 3 ist Chittavata, dann sind zwei Arten von Meisterschaft, die erlangt werden, Vervollkommnung, nämlich jetzt die, davon ist die erste, die wird hier genannt, die spontane, völlig reine Schau der Wirklichkeit, wenn man das so übersetzen will, dieses Sigpa ist eigentlich die höfliche Form von Sehen, ne? Aber es geht ja nicht um normales Sehen, sondern es geht um das Sehen durch ursprüngliche Weisheit. Die Sehen der Wirklichkeit, so wie es jetzt auch in wirklicher Form ausgedrückt. Dass diese Meisterschaft in der makellosen Schau der Wirklichkeit erlangt, die nicht mehr verkehrt ist, ja so zutrifft, eine zutreffende Sicht, wird das gesehen, wie es wirklich ist. Und zwar lässt sich das zusammenfassen in zwei Aspekte, wir haben das schon mal gestern erwähnt. Einmal die Art von Weisheit, die die Dinge so sieht, genau wie sie sind, also ihren Grundzustand sieht. Und dann die Art von Weisheit, die die Dinge in ihrer Vielfalt, wie viel sie auch immer sieht, also in ihrem Anschein nach. Ne? Also die ganze Breite und die Tiefe, in der Breite und der Tiefe alles durchschaut, ne? Kann man das vielleicht auch sagen. Und in Bezug auf alle Dinge, die erkennen und wissbar wären, in richtiger, zutreffender Weise eine korrekte, fehlerfreie Sicht erlangt. Diese Sichtweise ist spontan vorhanden, spontan gegenwärtig. Das ist praktisch die Allwissenheit des Buddha hier geschrieben. Und der vierte Punkt, der sich daraus ergibt, ist die Meisterschaft in Lehren, nämlich hat grenzenlos allen Lebewesen, wo immer also Lebewesen sind, tibetischen also diejenigen, die eigentlich die Geist oder Gefühl oder Empfindung haben, Bewusstseinsträger sozusagen. Und hier wird es auch bezeichnet als Dulsa, das sind also diejenigen, die zu zähmen sind. Jeder Buddha hat praktisch sein Feld, sein Wirkungsfeld. Und die Wesen, auch wenn sie jetzt, sagen wir mal, nicht direkt sich als Schüler begreifen, weil das erfordert schon eine viel höhere Entwicklung, sondern sind sie auf jeden Fall aber schon für das Wirkungsfeld des Buddha Wesen, die er zu zähmen hat oder deren Bewusstsein er zu bilden hat. Und solche, also grenzenlos viele dieser Wesen, in all diesen Wesen ganz im Einklang mit der jeweils deren eigenen Vorstellung, mit dem eigenen Glauben oder was sie an Wunsch in sich tragen. Jeweils also mit dem eigenen, ja, das ist das Wort, ein bisschen schwer zu übersetzen, mit dem, was sie für richtig halten, so können wir es beinahe sagen, wie sie glauben, wie die Welt ist. Mit ihrem Verständnis im Einklang ist dann hier die Meisterschaft erlangt, ihnen durch die Vielfalt der Tore des Dharma, heißt es, also praktisch ihnen Zugänge zu verschaffen zum Dharma, durch die Vielfalt der Zugänge zum Dharma, ihnen den tiefgründigen Aspekt zu zeigen, das heißt so wie Wirklichkeit ist, das ist das, was wir hier mit diesem Leerheitsmeditation machen, das ist der tiefgründige Aspekt, auch direkt auf Wirklichkeit ausgerichtet, und
ist in der Lage, ihn den weitreichenden Aspekt, nämlich den Entwicklung von Liebe und Mitgefühl, der Umgang mit den relativen Erscheinungen, Karma, Ursache und Wirkung und all sowas, ihn genauestens darzustellen und das noch zudem auf anstrengungslose Weise. Ja, das ist praktisch die spontane Wirkung des Buddha hier auch dann mit beschrieben. Ne? All das passiert völlig anstrengungslos und automatisch und auf grenzenlos viele Wesen bezogen laufend. Jeweils zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort und immer in der richtigen Art angemessen in jeder Sprache, Denkweise eines jeden Wesens. Ja, spontan. Das ist ja, spontan ist überall präsent, ne? Spontan gegenwärtig, diese Aktivität. Das ist die Meisterschaft des Lehrens von Dhamma. Das ist eigentlich auch eine, wenn wir das so sind, beinahe eine Beschreibung von Buddha-Zustand, ne? Diese erreicht wird. Was hat der Tashi für dieses Möhpa gesagt? Hast du da irgendwie, was hat der für diesen, ich hatte immer ein schönes Wort gefunden. Im Einklang mit den Lebewesen im Einklang.
Übereinstimmung, Bedürfnissen
der Zahllosen. Bedürfnisse, hat er gesagt. Achso, ja, das ist auch nur sehr frei übersetzt. Also es ist immer schwierig für dieses Wort eine rein deutsche Übersetzung zu finden.
Im Einklang mit deren Einzelzustand.
Ich würde eher Überzeugung sagen, weil das Wort im anderen Zusammenhang auch so gebraucht wird, wie dass man. Einerseits ist es so, dieses Möhpa ist einerseits wie Interesse auch. Nämlich das heißt, dass man zum Mahayana Dhamma dieses Möhpa haben soll. Ne? Also ein Interesse. Gleichzeitig ist es aber auch sowas wie Hingabe. Und dann ist es sowas wie, dass man sich welche Vorstellung oder Überzeugung man sich von etwas macht, dass etwas so und so ist. Ne? Also, dass diese drei Dinge alle miteinander in ein Wort zu verschmelzen, ist mir bisher noch nicht gelungen. Ja. Gut, das sind also die vier Resultate, die auftreten, wenn ursprüngliche Weisheit, die nicht vorstellend ist, dann manifest geworden ist, vorangereift ist, das letztendliche Ergebnis davon. Und Komachi sagte hier, das ist sehr wichtig, dass man das weiß. Nämlich deshalb, dass damit man eine gewisse Begeisterung, eine Freude entwickelt, daran an diesem Prozess zu arbeiten. Denn wenn man nicht weiß, was dabei rauskommt, dann hat man vielleicht gar nicht so das richtige Interesse und dann wiederum kann man sich nicht so richtig darauf konzentrieren, auf die verschiedenen Methoden und Schritte, die dazu notwendig sind, um es geschehen zu lassen. Und dann kann diese Weisheit auch nicht auftreten. Also man muss sozusagen, um diese Weisheit entstehen zu lassen, auch selber den Zustand von Freude auch erleben und auch sich gönnen, nämlich zu wissen, wohin das geht, wenn man das richtig anwendet. Man darf man sich ruhig darüber freuen. Sogar wichtig. Ja, das ist gar nicht so ohne. Also nämlich eine Sache, mit Achtsamkeit, ne? Weil man muss sich an anderer Stelle, hat das habe ich auch immer wieder mal gesagt, so eigentlich auch klar machen, genau wenn man hier und jetzt sitzt, ne, dass man ja eigentlich so eine kostbare Chance hat, ne, dieses menschlichen Körpers. Ne? Darüber, was das alles beinhaltet, ne? Das kennt ihr ja alles, ne? Diese vielen Aspekte. Und wenn man sich das genau bewusst macht, was für eine kostbare Chance man jetzt hat. Und jetzt hat man nicht nur diesen menschlichen Körper, man hat auch noch die Buddha-Natur, hatten alle, wie alle Wesen, und man hat jetzt auch noch einen Lehrer getroffen, man hat der auch die Sachen erklärt und es ist alles da. Das ist eigentlich ein Zustand, da kann man sich gar nicht glücklich genug preisen. Ne? Und mit dieser Freude, ne, dass man sozusagen eigentlich sagt, wow, und das darf man nicht verstreichen lassen. Ne? Und dann kommt aus dieser Freude heraus, kommt automatisch so viel Begeisterung, dass man auch anstrengungslos arbeiten kann. Ne? Dann vermehrt sich das. Ne? Ramitri macht es jetzt öfters mal so in den Belehrungen, dass er dann so dann die verschiedenen, auf eine ganz eine lustige, sanfte Art, so die verschiedenen Leute karikiert, ne? Während dann übersetzt wird, dann macht er mal so die einzelnen Leute nach, wie sie dann so da sitzen, ne? Oder so irgendwie oder so. Ne? Und dann macht er, ne? Also einfach so wirklich sitzen und mit Freude und frischer zuhören, aufnehmen. Dann hat man die richtige Haltung. Ne? Das ist, man hat ja auch Grund dazu, Freude zu haben. Es ist ja nicht so, dass man jetzt hier Freude erzeugt und ne? Sagt so, ich muss jetzt froh sein, ne? Ohne dass man Grund hätte. Im Gegenteil, man muss sich nur bewusst machen, dass man eigentlich allen Grund hat, froh zu sein. Ne? Und jetzt hier, wenn man jetzt, je näher man herankommt an einerseits, was für ein Potenzial, an das Verständnis, was für ein Potenzial man in sich hat, was das Ergebnis ist, wenn man dieses Potenzial manifest werden lässt und sogar die Mittel kennt, die jetzt davon hinführen, von dieses Potenzial freizusetzen, ja, dann kann man ja eigentlich nur noch überquellen vor Freude.
Ja, aber es gibt Lamas, die sagen, man soll über diese Natur des Geistes nichts studieren, weil man falsche Konzepte entwickelt.
Wenn man falsche Konzepte entwickelt?
Ja, weil man dadurch, dass man das sowieso nicht begreifen kann, nur falsche Vorstellungen davon hat, was es ist.
Ja, wie soll denn der Weg aussehen?
Ja, der Weg ist etwas anderes als der letztendliche Zustand.
Ja schon, aber der Weg besteht ja darin, dass wir uns Vorstellungen machen. Wir haben ja Vorstellungen von Anfang an. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwo herkommen und haben auch keine Vorstellungen. Jetzt kommt jemand und redet uns irgendwelche Vorstellungen ein. Ne? Wenn das so wäre, dann wäre das sicher ungeschickt. Ne?
Nun, die meinen, das sind unnötige Vorstellungen. Also Vorstellungen über den Weg muss man schon haben oder eben den nächsten Schritt.
Ja, das ist ja praktisch das, was wir hier machen. Ne? Ist ja alles Vorstellungen, die den Weg bilden. Ja? Wir kommen hier an mit einem Haufen von Vorstellungen und jetzt werden praktisch diese Vorstellungen sortiert und wir fangen an, darüber nachzudenken, was an unseren Vorstellungen eigentlich richtig ist und falsch ist. Und damit unterscheiden wir praktisch. Ne? Da machen wir uns eine Vorstellung von dem, was ist jetzt Verwirrung und Täuschung hier und was ist dagegen Wirklichkeit. Ne?
Was ist eine Vorstellung? Dann, genau, das ist das andere, dass man irgendwie ohne Ideen darüber, was es ist.
Das ist praktisch dann, wenn man wirklich dann schon weiter gelangt ist, ne? Dann musst du über Vorstellungen hinausgehen. Aber du musst ja mit Vorstellungen anfangen. Nämlich du musst mir anfangen, deine sowieso vorhandenen Vorstellungen zu transformieren. Und dann kommt man zu diesem, diese Vorstellung immer mehr zu verfeinern, wie das ja in den Stufen von diesen Leerheitsmeditationen auch der Fall ist. Ne? Immer vom Gröberen zum Feinen. Und schließlich kann man alle Vorstellungen aufgeben. Da gibt es diese berühmten Situationen aus dem Bodhicharya Avatara, ne, diesem von Shantideva, wo er dieses Kapitel der Weisheit erklärt. Und er hatte ja hier auch so mal ein Stückchen daraus vorgetragen, ne, wo er am Anfang, nachdem er also dann am ganzen großen Breit, also die Entfaltung des Bodhicittas erklärt hat und dann hat er erklärt, wie man Achtsamkeit und Gewahrsein entwickelt und so weiter, wie man es behält, Geduld entfaltet, Begeisterung und Meditation, und dann kommt er hin zum Weisheitskapitel und sagt, alles das ist vom Buddha nur erklärt, um Weisheit zu entfalten. Und wenn jemand alle Leiden beseitigen will, dann braucht er Weisheit. Ne? Und dann geht er weiter und beschreibt, was das also ist. Und dann gibt es den Punkt, wo er dann sagt, dass auch diese, ne, Leerheit, dass eigentlich alles leer ist. Und dann, aber der Anfänger sollte sich in Leerheit üben, auch wenn man so wie, ne, dass einfach alles leer ist, auch wie ein leerer Raum. Nur dann muss man über diese Idee von Leerheit hinauskommen. Und da gibt, das heißt, dass der damals auf diesem, wo sie eben da diesen Thron gebaut hatten, wo er dann anfing, da diese Geschichte von, das Kapitel von Leerheit zu erklären, dass er da so 10 cm überm Sitz geschwebt hat. Und dann kommt er an diesem einen berühmten Satz, wo er sagt, wenn weder die Idee von Sein noch Nichtsein vor dem im Bewusstsein oder vor dem Bewusstsein verweilen, ne? Dann ist da nichts, was auch immer, und dann ist Frieden. Dann gibt es nichts anderes, was dann noch ein Bezugspunkt für Bewusstsein wäre, und dann ist völliger Frieden. Und dann ist er langsam nach oben geschwebt, dann haben sie nur noch die Stimme gehört. Ne? Diese berühmte Geschichte, die kennt ihr wahrscheinlich. Ne? Und, kennt ihr nicht? Sie hatten eben, Shantideva hat bei Nalanda studiert, hat aber tagsüber immer geschlafen. Und die Leute haben ihn also für ausgesprochen faul und träge gehalten und haben sich darüber geärgert. Sie haben aber, konnten ihn nicht rausschmeißen, weil sie kein Zitat von Buddha gefunden haben, wo er Schlafen verboten hat. Ne? Das war irgendwo in den Disziplinen, war das nicht so einfach zu regeln. Und dann wollten sie ihn dadurch strafen, dass sie ihm also irgendwie Nachlässigkeit und sowas nachweisen und haben dann einfach organisiert, dass reihum jeder mal was in Belehrung geben soll. Und als er dann an die Reihe kam, dann haben sie eben einen hohen Thron gebaut, wo man also gar nicht so ohne weiteres darauf konnte. Und der ist, haben gedacht, also der schläft sowieso den ganzen Tag, also das wird nichts, ne? Da kommt nicht mal auf den Thron rauf, wollten ihn also da sozusagen blamieren, ne? Und aber ehe sie sich versehen haben, da war er schon da irgendwie raufgesprungen auf das Ding und hat dann einfach sich oben hingesetzt und gesagt, ja, was wollt ihr hören? Was er schon kennt oder was Neues, ne? Dann haben sie gesagt, ja, was Neues. Ne? Dann hat er angefangen, Bodhicaya Avatar und diesen ganzen Text einfach so da frei zu entfalten. Ne? Hat das einfach so spontan dann erklärt. Und ja, ich meine, das ist also, das merkt man dem Text an, der ist für Gelehrte gesprochen. Ne? Die Zuhörerschaft, das waren alles helle Leute und hat das, ne, denen praktisch so, die haben das zu schätzen gewusst, die haben gemerkt, dass das, was er da für einen Durchblick hat. Ne? Und dann zum Schluss, bei dem Weisheitskapitel, da ist er halt dann entschwebt und nachher haben sie nur noch die Stimme gehört in dem letzten Kapitel und es heißt, dass er dann von da aus sozusagen nach Südindien an den Platz geflogen ist, wo er auch nach Lalanda nicht wieder zurückgegangen ist. Sie haben ihn dann irgendwann aufgefunden, haben eine Delegation geschickt, um den Text nochmal genau zu klären, ob sie das auch richtig mitgeschrieben hatten oder. Aber das ist dann, ja, haben sie sich selber blamiert. Aber das war nur zu sagen, dass ja eigentlich das genau der Punkt ist, dass nämlich die Vorstellungen am Ende müssen sie völlig aufgegeben werden, jede Art von Vorstellung. Aber man fängt an, damit seine eigenen Vorstellungen zu verfeinern. Es gibt eigentlich gar keinen anderen Weg, als das zu tun. Wir könnten ja, selbst wenn wir wollen, können wir unsere Vorstellungen nicht von heute auf morgen über Bord werfen. Ne? Und wenn man einfach nur sagt, ja, man soll sich keine Vorstellungen machen und nur meditieren, dann ist das so wie in diesem Lied von Dodro Taye, ne? Das ist dann, wo er sagt, Meditation ohne Sicht, das ist wie das Wandern eines Blindgeborenen in der Wüste. Ne? Da kommt nichts mehr raus. Da gibt es nämlich keine Gewissheit, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht ist. Ne? Mhm. So, ja, das war also der Nutzen von dem Ganzen. Und jetzt kommt das, weil ich hatte das am Anfang, als wir dieses Unterkapitel hier anfingen, etwas verwechselt, diese Stelle, wo erklärt wird, wo dann auch unter anderem erklärt wird, wie sich diese ursprüngliche Weisheit von verschiedenen Pseudozuständen abgrenzt. Das ist jetzt im Text enthalten, das nennt sich eine vollständige Kenntnis erlangen, die vollständige Wissen über was diese ursprüngliche Weisheit eigentlich ist. Jungsu Shilo Drupa fängt an mit Vers 36, auf Seite 15. Und so schön wie das Maitreya immer hier macht, gibt er am Anfang, wenn etwas ausführlicher erklärt wird, eine Zusammenfassung, dass man auch nicht die Übersicht verliert. Und da heißt es also, das Eintreten in das vollständige Verständnis, nämlich von dieser nicht vorstellenden ursprünglichen Weisheit, ist als vier Aspekte zu kennen oder unter vier Aspekten zu kennen. Erstens soll man wissen, vollständig wissen, wie fern das Gegenmittel ist. Hier steht einfach Gegenmittel vollständig kennen. Also wie fern ursprüngliche Weisheit Gegenmittel ist, gegen ihr Gegenteil hat, was ungünstige Zustände sind. Dann zweitens die vollständige Kenntnis der Merkmale. Und darunter, unter diesem Zähne, darunter verbirgt sich die Abgrenzung gegen diese Pseudozustände. Das hatte ich neulich da verwechselt. Dann die vollständige Kenntnis der Unterschiede oder Besonderheiten. Und dann haben wir noch zuletzt das fünfte, ist die vollständige Kenntnis der Funktion. Ja, dann wird ja den ersten Teil davon gemacht heute. Nirbhushaba, das Kenntnis als Gegenmittel. So, nochmal vom Kommentar her, der Nirbhushaba und Nirbhushaba. Nee, das noch als Problem. Ja, sechstens. Das ist der sechste Punkt aus der gesamten Aufteilung von dem, was man über ursprüngliche Weisheit wissen sollte. Der heißt hier das vollständige Kenntnis. Die Art und Weise, diese ursprünglichen Weisheit vollständig zu kennen, hat dann eben Unterpunkte. Also die Kurzfassung und die allgemeine Erklärung, die ausführliche Erklärung, die Kurzfassung heißt, man soll es halt vier Punkte wissen. Sitzunion zu, nämlich zu wissen, in welcher Art und Weise sie als Gegenmittel wirksam ist gegen ihre ungünstigen Zustände, auch nicht wieder gegen dem, was sozusagen ihr eigenes Gegenteil ist. Ihr jedes Jahr gegen dem ihr entgegensetzten Zuständen. Ja. Kolsam mitokma nada chalvik sur tisinangitseni und so weiter. Dann soll man die eigenen Merkmale, die Kennzeichen dieser ursprünglichen Weisheit genau verstehen, nämlich um frei zu werden von 5 Arten von um frei zu werden, nee, man soll die Kenntnis, der genaue Kenntnis der Merkmale haben, in der Weise, dass man versteht, dass diese ursprüngliche Weisheit frei ist.
Das gibt auch einen mittleren Schockzustand, unter denen hat auch einen normalen Zusammenhang die Wandel. Das habe ich, glaube ich, von Sammelstunden erklärt. Dem Anschein nach würde sich wandeln, aber in Wirklichkeit nicht. Das hatten wir gestern auch besprochen. Doch, jetzt fällt mir das an. Wir haben doch gesprochen über, dass dem Anschein nach zunächst einmal ihre Dinge für dauerhaft bestehen halten. Das ist ja doch so, ne? Und wir tun doch so, als ob wir im selben Haus sitzen, im selben Raum sitzen, wie wir gestern gesessen haben. Also wir behaupten ja sogar, dass wir dieselben seien, die wir gestern hier gewesen sind. Ne? Und das ist der erste Schritt. Und dann, wenn man das genauer untersucht, dann meint man, dass doch ein Wandel stattfindet. Das ist die Kontemplation auf Vergänglichkeit. Aber eigentlich, das hat der Römische gestern ja erklärt, dass eigentlich ist dann, wenn man sich mit Leerheit beschäftigt, muss man zu dem Schluss kommen, dass da auch Vergänglichkeit nicht wirklich existiert. Vergänglichkeit ist auch, das ist diese Meditation auf Vergänglichkeit, ist ein grobes Gegenmittel gegen unser noch größeres Anhaften an der Ewigkeit. Und aber wenn man noch weiter darüber nachdenkt, dann ist auch Vergänglichkeit auch nur eine Idee. Und in Wirklichkeit kann es so, wenn die Dinge nicht, die da auftauchen, keine eigenständige Existenz haben, dann kann es auch nichts geben, was wirklich entsteht und nicht, dann vergeht auch nichts wirklich. Die Dinge frei von Kommen und Gehen. Das ist Madhyamaka. Der Nagarjuna hat in einem seiner Schriften über Logik in dem Grundwerk, diesem Mula Madhyamaka Karika, da hat er ein ganzes Kapitel dem Freisein von Kommen und Gehen gewidmet. Dass alles frei ist von Kommen und Gehen. Weil wir eben solche Ideen haben. Wir haben die Idee, dass etwas auftaucht. Eben war es noch nicht da, jetzt ist es aufgetaucht. Und jetzt ist es wieder weg. Ne? Also solche Idee haben wir. Das sind Vorstellungen. Und um diese Vorstellung ist praktisch etwas, was entgegensteht der Sicht von Wirklichkeit, weil es nur dem Anschein nach so ist. Und diese Vorstellung muss weichen. Und sie weicht praktisch dann, wenn ursprüngliche Weisheit auftritt, die frei von Vorstellung ist.
Deshalb ist auch die ursprüngliche Weisheit so auf deine Frage gesehen, nie irgendwie verschimpft worden oder so dumm geworden. Das kann ja gar nicht sein. Das ist nur eine Idee davon. Ja. Immer ursprünglich war es halt der Abend, hat sich nicht verändert.
Wir haben es noch nicht gesehen. Das müssen wir sehen dann. Dann der vierte Punkt, den wir unrichtigerweise uns falsch vorstellen, ist einen Unterschied zu machen. Was für ein Unterschied? Nämlich nach Mipham hier den Unterschied zwischen den Erscheinungen und ihrer Natur. Den Punkt hatten wir gestern schon mal, das war ja da so, sogar so, dass es eigentlich
so ein bisschen widersprüchlich sich darstellte in der Funktion von dem, wie diese Weisheit auftritt, einmal in sich und dann ohne Erscheinung und dann mit Erscheinung verbunden. Und da hatte ja Nipa gesagt, dass es so wichtig ist für uns zu verstehen, dass diese beiden nicht im Widerspruch stehen. Anschein und Wirklichkeit. Hier wird es nochmal gesagt, dass da dieses Festhalten an dem Unterschied zwischen dem trügerischen Anschein und der Wirklichkeit, zwischen Erscheinung und Wirklichkeit. Weil wo kann denn diese Wirklichkeit anders sein als eben in der Erscheinung, in ihrem Anschein? Da muss sie zu finden sein. Die kann nicht woanders sein. Die kann nicht sagen, die Wirklichkeit liegt irgendwo da hinten und da müssen wir jetzt hingehen und lassen hier den ganzen Kram sozusagen zurück. Ne? Das geht nicht, ne? Sondern es muss genau in dem, so wie es jetzt in unserer Wahrnehmung, ne? Damit hat er gestern nochmal gesagt, nicht die Erscheinung von irgendjemand anders, sollen wir auf ihre Natur untersuchen, sondern unsere eigene Erscheinung, die unserer Welt, das, was uns als dualistisch, nämlich als Außen und Innen gegenübertritt, als Objekt und Subjekt, das sind die Erscheinungen, in deren Natur wir auffinden müssen. Nirgendwo anders. Und diese Wirklichkeit kann auch nirgendwo anders sein als genau hier und jetzt. Deswegen diese beiden als für etwas wesensmäßig Verschiedenes zu halten, ist eine verkehrte Vorstellung. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Rein begrifflich, wenn wir einen Weg machen wollen, dann beschreiben wir das als zwei Sachen. Wir sagen, aha, das ist Täuschung und damit muss es also noch etwas geben, was frei ist von Täuschung, nämlich die Wirklichkeit. Auf der anderen Seite kann eben diese Wirklichkeit nirgendwo anders sein, als genau in diesem Durchschauen, dieser Täuschung. Wenn ihr euch erinnert, ganz am Anfang war ja auch der Vers, ne, wie Dharma und Dhammata zusammenhängen, da heißt es, wir sind nicht eins, wir sind auch nicht verschieden, weil es einen Unterschied gibt und auch keinen Unterschied gibt. Genau aus diesem Grund. Ja, deshalb fehlt uns. Fünfter Punkt ist dann, dass man diese vier ersten sind eigentlich alle Übertreibungen, weil sie etwas, was eigentlich nicht vorhanden ist, unrichtigerweise annehmen. Nämlich erstens behaupten, dass da eine Einheit in eine selbstständige Einheit in den Erscheinungen sei, wo keine ist. Behauptet, dass ein Ich existiert, wo gar keins ist. Behauptet, dass eine Veränderung stattgefunden habe, wo gar keine stattfindet, wo alles frei ist von Kommen und Gehen. Und behauptet, dass Erscheinungen und deren Wirklichkeit verschieden seien, wo sie in ihrem Grundzustand gar nicht verschieden sind.
Danke, dass ihr gesagt habt.
Da Chujin Jini Taditu und sind wir im Nienbo.
Raising seasons.
Oh ja. Das ist so ein Drondog, oder was? Und während diese vier also alle Übertreibungen sind, ist das nächste, der fünfte Fehler, falsche Vorstellung, die nämlich den bloßen Anschein schon zu leugnen. Dass man also behauptet, dass da ist eigentlich gar nichts, oder etwas ist nicht da. Das ist eigentlich so diese Idee, eigentlich ist alles leer, so wie im Sinne von Vakuum oder so. Ne? Dass man versucht, das, was dem Anschein nach da ist, zu leugnen. Schon, dass es rein begrifflich schon nicht vorhanden sei. Dieser Fehler, den macht man ja gerne, wenn man noch nicht vertraut ist mit dem, was eigentlich Leerheit, was das Leersein von Erscheinungen bedeutet, dass nämlich die Erscheinungen einfach keine, so wie sie auftreten, dem Anschein nach, aber nichts dahinter steht. Wenn man das missversteht und meint, also da müsste irgendwie alles weggeputzt werden, dann ist das dieser fünfte Punkt. Und diese fünf Fehler, falschen Vorstellungen, sind etwas, was das Sicht von Wirklichkeit verhindert. Und wenn ursprüngliche Weisheit, die frei ist von Vorstellungen, auftritt, dann ist sie das Gegenmittel gegen diese fünf Arten von falschen Vorstellungen. Diese werden also beseitigt. So, weil diese fünf Arten von Vorstellungen, die ja eben genannt wurden, eigentlich sogar, dass es diesen Vorstellungen gemäß gar nicht so ist, und diese Vorstellung eigentlich, das Vorgestellte da eigentlich gar nicht existiert, ist es also bloß unsere geistige Umnachtung, unsere Trübnis im Geiste, die fälschlicherweise ein persönliches Ich für vorhanden hält oder auch eine Einheit, ein selbstständiges Eigenwesen in Erscheinung, ist es bloß diese geistige Trübnis, die dann auch glaubt, dass Dinge wirklich entstehen und dann wieder vergehen, oder die Verschiedenheit von Anschein und Wirklichkeit sieht oder dann alles leugnet. Und diese Dinge ja, weil das alles ein Anhaften daran ist, die aber nicht zutreffen, die ungültig sind, werden sie hier alle als das als etwas bezeichnet, hier im letzten Satz, was ein Anhaften an Nichtvorhandenem ist. Eigentlich, wenn man es genau liest, dann sind nur die ersten vier etwas, wo man glaubt, dass etwas nicht vorhanden ist. Wo man glaubt, dass etwas vorhanden sei, wo es eigentlich nicht vorhanden ist. Andersrum. Die ersten vier sind diejenigen, wo man etwas annimmt, was eigentlich nicht vorhanden ist. Und das fünfte ist dann zu behaupten, es sei eigentlich gar nichts da. Aber weil sie alle unrichtig sind, alle Zustände beschreiben, die ungültig sind, deswegen werden sie ja als die fünf Arten von Anhaften an Nichtvorhandenen bezeichnen. Das muss man halt jetzt wissen, sonst klingt das merkwürdig, wenn man das hier so liest. Ne? Zum Beispiel, ich habe da in Englisch geschrieben, are five distinct forms of perception of non-existence. Ja. Non-existent heißt hier eigentlich in dem Sinne etwas, was ungültig ist. Titan Mepa Zimbaham Sinti Lok Zimbo Nambar Na Yimbo Du Zimbo Nambar Mito Pedeje Deni Yimbo Sir De. Ja, und das, was zum Gegenmittel gegen diese fünf Arten von unrichtiger, unzutreffender Vorstellung oder Einbildung ist, ist hier gezeigt, als dass es die ursprüngliche Weisheit ist, die frei ist von Vorstellungen. Number mit der Gleiche der Tempel ist, sind die Logitava Drondog, die dann Korn dem Chippo, die Zimbetava Genta Tata, Jungar Minjur. Wenn diese nicht vorstellende ursprüngliche Bewusstheit vorhanden ist, dann können alle verkehrten, unzutreffenden Arten, die Welt zu sehen, wie nämlich diese vier Punkte der Übertreibung und den einen des Leugnens und damit gezeigt eigentlich auch schlechthin alle Arten von unrichtiger Sichtweise können da nicht auftreten. Ja, soweit war er heute gekommen.
Hier wird vernichtet, ja, sozusagen. Oder die Aktion, oder hat sie nie existiert? Weil ich gar nicht gesagt. Ja, da hat sie nie existiert, sozusagen, oder?
Eigentlich hat sie keine substanzielle Existenz, sonst könntest du sie ja schlicht beseitigen. Ne? Ja,
genau. Aber wird nicht letztendlich dieses falsche Selbst letztendlich irgendwo vernichten? Ne?
Nee. Das falsche Selbst hat doch nie existiert.
Ja, genau.
Dass du das nicht gemerkt hast, dass es nie da war, das war ja gerade die Unwissenheit.
Ja, genau.
Seine Unbewusstheit, sondern wie eine Unaufmerksamkeit. Ne? Genau. Könnte es nämlich auch so sagen, eigentlich das Wort, genauso können wir es mit der gleichen Berechtigung als Unaufmerksamkeit.
Aber warum kann die nicht mehr entstehen, diese Unaufmerksamkeit nie werden? Ist mir nicht ganz klar.
Weil Aufmerksamkeit da ist. Und auf einmal sieht, wie es wirklich ist. Dann ist nämlich, dann kann kein falscher Eindruck mehr auftreten von dem, wie es, also wie man, kann keine Täuschung mehr auftreten, weil man sieht, wie es wirklich ist. Und alle die Gewohnheiten dazu, ne? Wir haben ja jetzt im Augenblick diese gewohnheitsmäßige falsche Vorstellung von unserer Welt. Also auch wenn wir jetzt heute uns mal klar machen können, okay, so und so ist das eigentlich richtig, damit geht das ja noch nicht weg, diese Täuschung. Warum nicht? Weil wir sozusagen diese Gewohnheitsmuster haben seit anfangsloser Zeit. Und deswegen muss man ja meditieren, ne? Nämlich an diese Klarheit, an die richtige Einsicht gewöhnen. Das heißt ja Meditation, sich gewöhnen. Und dann wird diese Gewohnheit praktisch weichen. Wird man also eine richtige Gewohnheit aufbauen, nämlich die Welt so zu sehen, wie sie ist. Und wenn dann diese Einsicht völlig überall hin ausgebreitet ist, dann gibt es keinen Platz mehr, wo ein falscher Eindruck von Welt da sein könnte. Und wenn kein falscher Eindruck mehr da ist, dann gibt es auch keine Täuschung mehr, die als Gewohnheit weiter, als täuschender Eindruck weiter abgespeichert werden könnte. Denn es ist ja nur aus früheren gespeicherten Täuschungen, dass wir jetzt wieder in Täuschung sind. Wenn aber alle Täuschungen ein für alle, wenn alle Täuschungen aufgezehrt ist, dann kann es auch keinen neuen täuschenden Eindruck mehr geben, der gespeichert werden kann.
Ich glaube schon, ich kann es mir schwer vorstellen.
Das wird, dass du jetzt zum Beispiel hier diesen, ja. Wenn ich jetzt denke, dass dieser Raum hier, ne, so sehe, als, dann sehe ich, erlebe ich den doch unter anderem deshalb so, weil ich gestern hier auch was gemacht habe und mich also darüber getäuscht habe, wie es wirklich ist, nämlich die Idee hatte, dass ich hier sitze und da ist ein Raum und ihr sitzt da drumherum. Ne? Dann aufgrund der gestrigen Täuschung habe ich heute wieder so eine Täuschung. Knüpfe daran an und schreibe das immer wieder fest. Ne? Ja. Und wenn ich also jetzt, daraus kommt diese ganzen jetzigen Erscheinungen sind ja Produkt dieses Gewohnheitsmusters. Wenn ich diese Gewohnheit breche das durch Einsicht ersetze, und sind mal eines zu einem irgendeinem Zeitpunkt, nämlich das ist dann der Zeitpunkt, wo eigentlich dann Bruderschaft erlangt wird, wo sämtliche Täuschungen völlig ausgeräumt sind, dann ist ja nichts mehr da, was dann sozusagen in diesem Teufelskreis dann wieder abgespeichert werden könnte als Täuschung.
Was ist denn die Basis eigentlich von Täuschen? Die hat sozusagen keine.
Das kannst du dir gut klar machen an einem Beispiel. Irgendwie hat uns das damals auch gesagt, dass wenn jetzt ein Raum dunkel ist und du machst Licht an, wo geht dann die Dunkelheit hin?
Wieso fällt die Dunkelheit nicht aus? Licht rein. Aber sicher, das ist schon. Wenn ich Licht wieder ausmache, ist es natürlich. Ja, aber jetzt kann ich mir vorstellen, was du meinst, weil es ist praktisch keine Basis da für Unwissenheit, die hat an sich keine Basis. Ne?
Ja, keine Basis, weil die war ja nur eine falsche Gewohnheit, ne? Eine Gewohnheit, etwas falsch zu sehen. Und wenn diese Gewohnheit umgekehrt ist und du siehst die Dinge richtig, dann gibt es nichts mehr, woher eine falsche Gewohnheit sich bilden könnte. Weil die ja nur deshalb weiter fortgesetzt wird, die falsche Gewohnheit, weil schon früher eine da war.
Ist der Kreislauf durchbrochen worden?
Ja, ist dieser Kreislauf durchbrochen. Ja. Genau, das ist ja, man geht ja ständig im Kreise, deswegen heißt das ja auch Samsara-Kreislauf.
Ja, ist das nicht so aus? Na, stimmt, man darf sich vielleicht weniger, das ist vielleicht auch ein Fehler, als Linie vorstellen, die in anfangslose Zeit zurückgeht, die komischerweise keinen Anfang hat, aber ein Ende, sondern vielleicht eher als Kreis.
Ja.
Jetzt, dann kann man es sich irgendwie leichter vorstellen. Gell? Es ist ein bisschen schwer vorzustellen, das, was anfangslos ist und irgendwann macht es klopft und dann ist da ein Schnitt oder ja. So.
Aber es wird doch gesagt, dass Alaya Basis für alles ist. Das heißt für Samsara und Nirvana.
Nee, das ist dann anderes Alaya. Also wenn du hier, wenn du hier Alaya benutzt als das Speicherbewusstsein, als Erklärung für wie diese Welt des Anscheins auftritt, dann ist dieses Grundbewusstsein, dieses Speicherbewusstsein, ist auch eine Art Wahrnehmungsbewusstsein, nämlich da, wo nämlich die Täuschung von Subjekt und Objekt drin abgespeichert werden. Wenn du jetzt, so wie du das jetzt gemeint hast, das wäre dann, wenn man von Natur von Bewusstheit spricht, ne? Wie Mahamudra, ne? Sagt man, die Grundnatur von Bewusstheit. Das ist die Basis für Samsara und Nirvana. Oder hier würde man sagen, in diesem hier, die Soheit, ne? Richtig gesehen ist es die Wirklichkeit. Nicht zu sehen, ist es der Anschein, ist die Täuschung. Ne? Das, was verschieden angeguckt wird. Einmal ist zu sehen und nicht zu sehen. Mhm. Und dann aber dieses Alaya-Bewusstsein, wie wir es normalerweise verwenden, nämlich als eine von den 8 Arten von Wahrnehmungsbewusstsein, das ist nicht die Grundlage für Samsara und Nirvana.
Ich meine das andere. Also es gibt 2 Arten von Alaya oder wie zwei artig verwendet. So in dem 7 gute Geistestraining steht einmal Alaya als ein 8. Bewusstsein und Alaya Vijnana als Grundlage für alles, was gleich mit Mahamudra zu setzen ist.
Nee, das Vijnaya kann es nicht sein. Das Vijnaya ist nämlich das Wahrnehmungsbewusstsein, das, was du begrenzt wahrnehmen. Ne?
Also Alaya Vijnaya. Alaya Vijnaya war das 8. und Alaya ohne alles war das, was ich meine.
Okay, ne? Das ist einfach aber nur ein anderer Begriff. Ne? Da muss man halt genau unterscheiden, auch wenn das ähnlich klingt jetzt so, ne? Wie Alaya, ne? Aber im Grunde was Verschiedenes meint damit. Mhm. Denn du kannst auch die Worte nehmen, wie sie hier drin stehen. Ne? Du kannst ja auch das hier, ne? Du brauchst, also jetzt bei dem Begriff Alaya muss man ja nicht verwenden, jetzt in, so als Grundlage von allem. Grundlage von allem ist die Soheit, kannst du auch sagen. Ne?
Ja, also es gibt eine Basis für diese getrübte Erscheinung oder Wahrnehmung. Das ist eben diese Soheit.
Die Basis für getrübte. Ihr müsst sehen, was jetzt als Basis, was du mit Basis meinst. Es gibt keinen Grund für diese Unwissenheit, aber es gibt etwas, was man nicht weiß.
Ja, so wie das ausgedrückt, dass diese Soheit die Grundlage ist für alle Erscheinungen. Aha. Samsara und Nirvana.
Ja, ja, genau. Das ist schon richtig. Nur wenn man, ist jetzt ein feiner sprachlicher Unterschied oder ein Denkunterschied, ob ich jetzt sage, eine Aussage Grundlage, ne? Grundlage für Unwissenheit, ne? Das ist nicht so gut, nicht so klar. Ne? Ist besser zu sagen, es gibt etwas, über das man getäuscht ist. Ne? Also etwas, über was man getäuscht ist, und aber die Täuschung selber hat keine Entstehungsgrundlage. Verstehst du? Weil die Täuschung keine Entstehungsgrundlage hat, deswegen kann die Täuschung auch einfach wie eine Seifenblase sich völlig verschwinden. Und dann tritt Wirklichkeit zutage, nämlich das, worüber man sich die ganze Zeit getäuscht hat.
Aber wenn man Buddhaschaft erlangt hat, kann man nicht mehr zurück.
Ja, das heißt, kann nicht mehr zurück.
Ja, es wird gesagt, dass man aus der Unwissenheit, die so ursprünglich ist wie die Weisheit auch. So.
Ja.
Ja. Da kann man raus aus dieser Unwissenheit in diese
Weisheit.
Und aus dieser Weisheit kann man nicht raus.
Auch noch nicht.
Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen diesen beiden ursprünglichen Medaillen, Seiten des Medailles. Das irgendwie klingt mir das so. Ja, also man kann aus dem einen in das andere, aber zurück nicht.
Das ist das Gleiche, was ich
frage. Das ist genau dasselbe eigentlich, ne? Hat er eben schon gesagt.
Nein, da habe ich euch zugehört. Nein, deswegen habe ich jetzt nicht gesagt, das heißt interessiert mich, weil es ist doch sehr ähnlich.
Ja, gut. Wer ist denn derjenige oder dasjenige, das die Täuschung erlebt und auch die Bruderschaft erlebt? Es gibt keine lebende Wesen, hat der Schöne gesagt. erlebt was?
Das, ja, das finden Sie doch mal raus. Im Anschein nach scheint da jemand zu sein, ne? Wir meinen ja, wir erleben hier diese Welt. Wenn wir genau hingucken, finden wir aber niemanden, der das erlebt.
Wir können dann die Bürgerschaft ändern. Das ist ja
ein individuelles Erleben. Rein begrifflich ist da jemand, der einen Weg geht. Aber dann, wenn er angelangt ist, dann war da eigentlich nie etwas vorgegangen ist. Ne? Das heißt ja, das, was nicht erlangt, das nicht erlangbare wird, gilt es zu erlangen.
Ja,
das ist ein Paradoxon. Ne? Das wird in dem Mahayana Uttara Tantra Shastra, das wir schon so oft jetzt erwähnt haben, ne? da wird das als die vier Arten von Unbegreifbarkeit bezeichnet. Die vier Paradoxa werden da vorgestellt. Ne? Nämlich eins ist, dass der Zeitpunkt von Buddha Natur und potenzieller Erleuchtung, der wird beschrieben als das Paradoxon davon, dass alle Wesen, dass alles eben grundsätzlich rein und völlig makellos von allem Anfang und trotzdem unrein ist, ne? Nämlich in Form von Wesen. Das ist das erste Paradoxon, was uns betrifft. Ne? Dann tritt dieser Zustand von Erleuchtung ein. Dann ist das zweite Paradoxon da, dass etwas vollständig gereinigt ist, bereinigt ist, könnte man sagen, die ganzen Verschleierungen drüben sind vollständig bereinigt, ist rein geworden und trotzdem war es von allem Anfang an rein. Das ist ein zweites Paradoxon. Ne? Also eigentlich sieht es so aus, einerseits sieht es so aus, ob da einer jetzt endgültig jetzt mal so einen Prozess abgeschlossen hat wie eine Reinigung und dann trotzdem ist zu dem Zeitpunkt der Erleuchtung, eigentlich war alles immer schon rein. Eigentlich auch ein Widerspruch. Ne? Und dann der dritte ist das, dann sind die Qualitäten, die mit Erleuchtung spontan verbunden sind. Auf der einen Seite ist da ein himmelweiter Unterschied zwischen einem normalen Wesen und einem Buddha in Bezug auf die unermesslichen, unvorstellbaren Qualitäten zum Nutzer aller Wesen, die ein Buddha hat und die er manifestiert. Und die wir alle so jetzt nicht haben. Ne? Einerseits. Ne? Auf der anderen Seite ist die Soheit von Buddha und Wesen unterschiedslos. Ne? Die Soheit des Buddha ist nicht besser als die Soheit eines normalen Wesens. Zwar der dritte Widerspruch und dann der vierte Widerspruch ist der, dass die Buddha-Aktivität, wie sie nämlich spontan gegenwärtig ist, überall, zu jedem Zeitpunkt, überall und zu jeder Zeit und dabei völlig frei ist von Vorstellung, von Plan oder Absicht. Auch etwas, was wir uns nicht begreifen können. Das sind diese vier Arten von Paradoxa und wenn man sich das genau überlegt, das ist eine ganz geniale Belehrung von Maitreya, wo eigentlich alles das drin ist. Und dann kann man so drüber nachdenken, man kommt immer wieder darauf zurück, das sind diese Arten von Paradoxa, das lässt sich auch nicht auflösen, aber es muss andererseits, kann es auch nicht anders sein, ne? Als so wie es dann dargestellt ist.
Diese vier Widersprüche, das hat überhaupt keinen Sinn, da intellektuell ranzugehen.
Du musst das so deine Intelligenz so weit schärfen, dass du halt das erkennst, dass das eben von der einen Seite angeguckt so aussieht, von der anderen Seite angeguckt sieht so aus. Aha. Und das muss man doch ganz scharf erkennen. Zum Beispiel wie die Physiker auch, müsste einfach dich dem Faktum stellen, dass die Licht sich einerseits wie Welle und einerseits wie Teilchen verhält. Ne?
Ja, das kommt
so ist das hier auch. Ne? Einerseits dem Anschein nach, ne? Sieht die Welt so aus, wie wir immer doch schon gewohnt sind. Und wenn wir darüber nachdenken, dann ist es eigentlich ganz anders.
Und das wirklich intellektuell zu verstehen, ist das möglich?
Du kannst es nicht intellektuell...
Also Quantenphysik ist es so.
Du kannst nicht intellektuell die Wirklichkeit direkt sehen, aber wir können uns wir müssen sogar, ne? Unser Intellekt benutzen, um unsere falschen Vorstellungen, die wir haben bisher, jetzt nochmal die groben falschen Vorstellungen zu beseitigen und zu erkennen, wo es lang geht, wie es eigentlich sein muss. Und dann, aber das ist ein Verständnis, ne? Das nennt man Verstehen. Der zweite Schritt ist der, dass man dann, wenn man es wirklich überzeugt ist, ja, so muss es sein, dass man dann eben auch darin ruhen kann, ohne jetzt darüber nachzudenken. Das macht ihr ja in dieser Meditationsgruppe. Und daraus entsteht Erfahrung davon. ein Erlebnis, sagen wir mal so, wie es von dieser Gewissheit geprägt. Du kriegst also Vertrauen durch dieses Erlebnis. Und dann der dritte Schritt ist dann direkte Erkenntnis. Direkte Erkenntnis heißt, dass eben etwas unmittelbar gesehen wird, unvermittelt gesehen wird. Es gibt also kein Mittel, das also jetzt, sagen wir mal, durch einen logischen Schluss oder durch ein Wort oder so, sondern ne, das also direkt gesehen wird, so wie wir jetzt auch Farben sehen. Einfach so, ohne dass etwas dazwischen liegt. Und was auch nicht durch Umstände und Ursachen hervorgerufen ist, sondern das einfach dann eine direkte Einsicht ist, die dann nicht wieder weggeht, weil sie nicht kausal bedingt, nicht kausal erzeugt worden ist. Ne? Unvermittelte, direkte Sicht von Wirklichkeit. Das ist dann das, was eigentlich erreicht werden muss. Und das wird eben vorbereitet durch den Prozess von Hören, Nachdenken und Meditieren und dann aus dem Verstehen, Verständnis aus Hören und Nachdenken, dann wird in Meditation die Erfahrung und das mündet dann in direktes Erkenntnis. Und diese direkte Erkenntnis auf dem ersten Bodhisattva-Stufe wird dann vervollkommen, reift heran, dann automatisch bis zur vollkommenen Erleuchtung. Das kommt aber hier hinten auch nochmal, ne? Das sind immer Sachen, da muss man wieder drüber nachdenken. Das Buch wiederholt sich ja auch in gewisser Weise. Bestimmte Aspekte, die vorne bereits beschrieben sind, werden in der Mitte und am Ende nochmal aufgegriffen.
Was man so landläufig als Intuition bezeichnet, das ist dann die Vorstufe praktisch von direkter Erkenntnis. Weil das auch so ein bisschen ist, was man so spontan hat, ohne dass es jetzt was begründet, sondern es kommt einfach.
Intuition, das kann man sehr, das ist sehr schwierig, das Wort, weil du kannst ja Intuition, kannst du ja auch Sachen aus Intuition verkehrt machen, du musst es ja nicht richtig machen. Ne? Und also insofern wäre Intuition sagen wir mal einfach so ein Antrieb aus Gewohnheit. Ne? Dass du also mal, wenn du hier im dunklen Raum reinkommst, sagen wir mal, die richtige Intuition hast, den Lichtschalter zu finden, weil du so in dem die Gewohnheit hast, da war er doch irgendwo hier, ne? Sagen wir mal so, ne? In der Art, ne? Dann wäre das einfach nur eine dualistische Gewohnheit. Andererseits könnte Intuition auch verstanden werden als Weisheit, ne? Die auch spontan auftritt und dich erkennen lässt, dass da eigentlich gar kein Ich war, wo du geglaubt hast, da war ein Ich. Ne? Könnte auch sein. Es ist schwierig, dieser Begriff. Aber man spricht ja von drei Arten von Intelligenz. Ne? Also nicht von Weisheit jetzt, sondern von Prajna, ne? Nämlich der Intelligenz aus dem Hören, aus dem Nachdenken und aus Meditation. Und in Meditation, praktisch im Ruhen, ist auch ja Bewusstheit, ne? Scharfsinn, Bewusstheit, Wachsamkeit vorhanden. Diese Aufmerksamkeit, die ja auch intelligent ist, die versteht, da ist ja gar kein Ich. Ne? Und das ist ja auch wie richtige Intuition dann. Richtige Intuition, weil sie vorher gebildet und geschult worden ist auf dem richtigen Weg. Ne? So könnte man es vielleicht sehen.
Weil es eine Intuition eigentlich nur ein Zugriff auf bestimmte Ebenen, die Möglichkeit zuzugreifen auf bestimmte Ebenen. Was du gerade sagtest, wenn vorher etwas vorhanden worden war, wo ist dann? Was entweder richtig war oder falsch. Mhm. Und du hast plötzlich in dem Moment den Zugriff, dann machst du das. Je nachdem, in welcher Ebene der Zugriff liegt, machst du es falsch oder richtig. Mhm. Also ich sehe das so mehr so als Zugriff wie die Worte, wenn du plötzlich die Tür geht auf und du greifst willkürlich rein. Mhm. Wäre es nur ein Zugriff, die Intuition wäre also kein Ding an und für sich, sondern nur ein Mittel.
Heißt eine Eingebung oder Intuition
übersetzt. Ja, etwas ohne Nachdenken, gefühlsmäßig oder so, nicht einfach so machen.
Oder das lässt sich ja nicht ausschließen, ne? Das
schon nicht schon alle,
ja, nicht, wegen mir nicht schon, aber irgendwas, was du sagst, das lässt schon nicht ausschließen, dass du das auch mal so.
Ja, ich meine nur, dass das im Grunde müssen wir, wenn wir das in diesen Begriffen hier drüber nachdenken, das unterscheiden in einen reinen und unreinen Aspekt. Ne? Also in einen, der dann müsste eigentlich folgerichtig geschult sein. Ne? So könnte man vielleicht sagen, dass wir diese Intelligenz, dieses Prajna natürlich auch in gewisser Weise eine Intuition ist, nämlich die Wirklichkeit richtig zu sehen. Ne? Intuition kommt ja auch so vielleicht von einer gewissen Gewohnheit. Ne? Du gewöhnst dich daran, die Welt richtig zu sehen. Ne? Immer wieder zu unterscheiden, sagt, aha, so ist es falsch und so ist es richtig. Ne? Und dann irgendwann kommt das automatisch, ne? Dass du es richtig erkennst.
Kennst du den Begriff erster Impuls? Ist das in der Bildung? Das wird bei Gelugpa benutzt.
Mhm. Das bezieht sich aber auf den Beschreibung des Wahrnehmungsprozesses, ne, wo du praktisch der erste Gedanke, der etwas war, also das erste Wahrnehmungsbewusstsein ist noch frei von Gedanken, ne, so wie das.
Weil die das in seinem Zusammenhang verwenden, das Abwehren des ersten Impulses oder so.
Das geht um diese Entstehung dieses Gedankenprozesses. Das ist eine bestimmte Art von Beschreibung von Wahrnehmung, ne, wie Wahrnehmung entsteht. Ne? Die im Einklang mit der Sichtweise von Sau Tantrika, also mit einer von diesen zwei Shravaka-Schulen steht. So wird normalerweise die Welt oder also Erkenntnistheorie beschrieben, ne, wie also dann, wie aus einer Vorstellung am Anfang direkt etwas gesehen wird und dann kommen die ganzen Vorstellungen obendrauf. Ja, ne?
Also das wäre sowas noch ohne Vorstellung, ohne.
Ja, aber das ist jetzt schwierig, das miteinander zu vermengen, weil das eigentlich hier an der Stelle nicht im Einklang steht mit dem Chittamatrin-Sichtweise von.
Aber das wäre dann so eine reine Erfahrung, ohne Gewohnheit,
nee, der
erste Impuls.
Nee, das wäre, das geht nur um die Frage, was ist direkte Erkenntnis? Da unterscheidet man bei dieser Schule direktes Sinneserkenntnis, Sinnesorgane, ne? Wangpung, Wensum, Yin und so. Das zweite ist dann direkte Geisteswahrnehmung, also direkte, ne? Also ohne Gedanken. Ne? Und dann die dritte, Wangpung, Wensum, Yin und so. Wangpung, Wensum, dann das über Erfahrung, direkte Erfahrung von Bewusstheit von sich selber. Und das vierte ist dann die direkte Erfahrung eines Yogi. Ja? Es geht um direkte, richtige Wahrnehmung. Und da wird unterscheiden die vier davon. Aber hier, wenn wir also nach der Sicht von Chittamatrin erkennen, dass ja eigentlich außen gar keine Objekte da sind und innen kein wahrnehmendes Bewusstsein, dann gibt es eigentlich nur noch zwei. Ne? Gibt es nur noch eine direkte Wahrnehmung, eine direkte, nicht getäuschte Wahrnehmung, nämlich die von Bewusstheit von sich selber. Und dann gibt es die des Yogi. Nämlich jemand, der die Wirklichkeit erkennt.
Und was ist das dann bei Jayana als die Transformation, also das Nicht-Festmachen von, also so wie die Wolke, ne? Die beeinflusst man nicht, sondern die löst sich von alleine auf. Ne? Mhm. Ist das diese Yogi-Art
wahrzunehmen? Nein, Yogi heißt ja einfach nur, dass jemand, der sich der Untersuchung von Wirklichkeit widmet. Das ist ein ganz allgemeiner Ausdruck, der auch im Madhyamaka verwendet wird. Also in dem Augenblick, wo man anfängt, sich damit zu beschäftigen, was ist Täuschung, was ist Wirklichkeit und dann das Verständnis davon bildet, dann wird so jemand im Vergleich zu einem Normalen, der die Welt einfach so hinnimmt, als Yogi bezeichnet.
Ist das denn erleuchtet?
Nein, das hat damit nichts zu tun. Es ist nur, dass dann am Endprozess davon eben eine direkte Erfahrung steht. Also die direkte Erfahrung des Yogi. Das in dem ist der Ausdruck Yogi nicht so, nicht wie im Vajrayana verwendet. Es ist einfach jemand, der sich der Wirklichkeit stellt, ne? Wenn man es vielleicht so sagen will. Ne? Und Täuschung durchschaut. Und entscheidend ist nur, dass der halt zu einem Punkt zu einer direkten Erfahrung gelangt, dass das Ganze nicht bei einem bloßen Nachdenken über Wirklichkeit und Erlebnis verbleibt, sondern dass wirklich eine direkte Erfahrung davon auftritt, eine direkte gültige Erfahrung.
Und ist das dann diese Vajrayana-Transformation, wenn man das kann?
Das hat mit Vajrayana jetzt zunächst gar nichts zu tun, das ist ja hier. Ne? Vajrayana ist ein Teil von Mahayana, das ist ja praktisch hier, so wie das da beschrieben wird, diese Transformation.
Hier, weil ich nach dieser Intuition jetzt suche. Und da bietet sich diese Vajrayana-Transformation, wo man nicht das, wenn man es überhaupt nicht zulässt oder wo es nicht möglich ist, dass man die Erfahrung irgendwie festmacht nach irgendwelchen Vorstellungen. Das heißt, lässt man so, wie sie ist. Das heißt, wenn du Blume siehst, dann kommt gar nicht danach die Rose und Farbe und Geruch, sondern bleibt diese ganz ursprüngliche Erfahrung. Und das nennt man diese Mahamudra-Transformation, wo man nichts transformiert, wo man es einfach so lässt, wie es ist.
Ja, das ist aber schon im Prasangika Madhyamaka. Ne? Mhm. Ist ja auch nur so, keine Wirklichkeit ist frei von Vorstellungen. Und Meditation heißt eben, in einem Zustand frei von Vorstellungen und Ideen über diese Welt zu ruhen. Das ist genau das Treutal, ne? Frei von jeder Art von gedanklicher vorstellender Aktivität. Habt ihr das schon angefangen jetzt? Mhm. Ja, ne? Das ist genau das.
Das heißt Intuition.
Schlichtheit.
Das heißt, in dem Moment, wo wir überhaupt ein Konzept haben, dann ist es vorbei mit dem direkten Erfahren. Ne? Das heißt, wenn wir das irgendwo in der Schublade aufmachen, ne, und sagen, jetzt den Begriff Rose, dann ist das nicht mehr diese direkte Erfahrung. Ne? Wir haben irgendein ein Schema, das irgendwo zugeordnet.
Hast du eine Vorstellung schon gemacht, eine dualistische? Ne?
Ja. Ja, gut.
Ja, also die Sachen, das hat, ne, hat alles miteinander eine Beziehung. Von groben zum feinen, diese ganzen Wege. Das muss man immer wieder durchdenken und sich die Unterschiede deutlich machen. Gut, dann schließen wir erstmal hier ab. Gewaldi, Chevo, Kün, Söhner, Mirche, Zorzorn, Söhner, Mirche, Lesung, Tampa, Kuni, Topa, Jo. Ja, Limbo, Kui, Tashi, Shoy, Yenlai, Tukchu, Songi, Tashi, Shoy, Tata, Tume, Tukti, Tashi, Shoy, Talbe, Kusun, Toki, Tashi,